Servus, Kinderbis, Jan Delay.
Ich bin's, euer Materia, und ihr hört meine neue Single.
Eule.
Ihr hört Deutschlands bigste Beats auf Big FM.
Keine Menschen, alles dunkel. Die Schokoladenseite mancher Stadt. Schönes Licht am Meer am Funkeln. Nur eine kleine Eule ist noch wach. Sie genießt die leeren Straßen. Alles so schön ruhig und so still. Ja, wenn all die Spanken schlafen, kann man tun und lassen, was man will. Und immer wenn der Mond scheint, und dann ist Showtime, und dann ist Showtime. Dann kommt sie zum Vorschein, und dann ist Tageslicht, das mag sie nicht. Jedes Kind, das weiß doch. In der Ruhe liegt die Kraft und der allerbeste Treibstoff ist die Energie der Nacht. Tagsüber ist das Leben öde, aber nachts hat sie die Stadt für sich allein. Nur noch ein paar andere schräge Vögel und zusammen haben sie eine wilde Zeit. Und immer wenn der Mond scheint, und dann ist Showtime, und dann ist Showtime. Dann kommt sie zum Vorschein, und dann ist Tageslicht, und das mag sie nicht. Ja, immer wenn der Mond scheint, und dann ist Showtime, und dann ist Showtime. Und dann kommt sie zum Vorschein.
Die Nacht verdreht ihr den Kopf, nachts gehen die Käfige auf. Ab und zu läuft sie aus, ab und zu fliegt sie gegen eine Faust. Trifft sich mit Kollegen, old dirty Bussards, Spatzen und Tauben. Sieht paar Frankfurt-Ultras mit großen Adleraugen. Am Tag sind die Straßen geteert, doch nachts sind sie auch noch gefedert. Verdammt, sie ist Jäger, man trifft sie im Hafen, ist süchtig nach Hasen und dreht sie in Papers. Eine Nacht zwischen Wahrheit und Lüge, eine Nacht zwischen Wohl oder Übel. Sie will einfach nur spielen, hat kein Klavier, doch Red Bull verleiht Flügel.
Vor über 10 Millionen Jahren hat die erste Eule mal gesagt. Aber wir nehmen die Nacht. Und immer wenn der Mond scheint, und dann ist Showtime, und dann ist Showtime. Dann kommt sie zum Vorschein, und dann ist Tageslicht, und das mag sie nicht. Ja, immer wenn der Mond scheint, und dann ist Showtime, und dann ist Showtime.
Dein Leben, deine Stories.
Big FM.
Big FM Night Talk.
Am Mikrofon ist der Big FM Fahrer Heiko und der ist schon ziemlich nervös hier. Ich bin nämlich nicht allein im Studio, ich habe eine Legende bei mir, eine echte Legende. Er lacht schon und hält sich die Faust vor den Mund, aber so ist es. Michael Sternkopf ist da, liebe Leute. Das ist eine lebende Fußballlegende. Man nennt ihn Sterni. Kurz was zu seiner Geschichte. Er hat beim KSC, beim Karlsruher Sportclub angefangen und wurde dann von Uli Hoeneß entdeckt und damals abgeworben zu den Bayern. Und das für sage und schreibe 3,4 Millionen Mark. Das war damals eine Rekordablöse. In der Bundesliga gab es noch nie. Und dann hat Sterni tatsächlich 10 Jahre lang für die Bayern gespielt, alle möglichen Trophäen gewonnen und Triumphe eingefahren. Boah, diese Legende ist heute bei uns. Michael Sternkopf, herzlich willkommen hier im Studio von Big FM. Jetzt bist du dran.
Ja, lieber Heiko, also danke für die lieben netten Worte vorab. Wenn du von einer Legende sprichst, dann sehe ich mich aber so nicht. Okay. Also Legenden sind für mich wirklich Fußballer, die nicht nur in Anführungsstrichen bei Bayern gespielt haben, sondern die einfach, ja, so ein Mario Götze, der uns zum Weltmeistertitel geschossen hat, ein Lothar Matthäus, ein Klaus Augenthaler, die ganzen großen Nationalspieler. Ich würde mich jetzt also selber nicht als Legende bezeichnen.
Okay, dann überlass mir das. Für mich bist du eine Legende.
Okay, aber ich darf dich noch in einer Sache kurz berichtigen. Ja? Ich habe nicht 10 Jahre für die Bayern gespielt, sondern es waren 5.
5 Jahre. Mir hätte schon gereicht, wenn ich mal 2 Minuten auf dem Platz stehen würde. Nur eine Ecke oder irgendein Pass auf Lewandowski. Ich möchte dich was anderes fragen, das habe ich dich noch nie gefragt, lieber Michael. Mit wem hast du eigentlich über WhatsApp Kontakt bis heute? Du spielst ja noch in der Legendenmannschaft der Bayern. Da musst du dich ja immer wieder mal austauschen. Ist das ein Geheimnis? Wem gratulierst du da per WhatsApp zum Geburtstag?
Nein, im Prinzip gratulieren. Lothar Matthäus,
Oli Kahn, Uli Hoeneß?
Also Uli Hoeneß rufe ich jährlich immer an. Anfang Januar hat er Geburtstag, am 5. oder 6. Januar. Und so, wir Spieler, die von früher eben, die in der Legendenmannschaft spielen, wir gratulieren entweder über Facebook, über WhatsApp oder auf per Telefon, dass man anruft, je nachdem, wie eng man mit den Leuten ist. Aber in der Regel geht es über WhatsApp ganz gut.
Aha, also wer ist da so alles drin? Lothar Matthäus?
Da sind alle drin, sag ich mal, die in einem Zeitraum von den letzten 20 Jahren bei Bayern gespielt haben. Das ist ein Paolo Sergio, ein Giovanni Elba, ein Seroberto, ein Niko Kovac, ein Martin De Michelis. Also sehr, sehr viele namenhafte große Spieler, die Wahnsinn. Ich teilweise als wirkliche Legenden bezeichnen würde.
Du könntest denen doch nachher ein Selfie von uns schicken, oder?
Ja, dann würden sie wahrscheinlich fragen, wer ist denn der neben Heiko?
Na, vielleicht wird es die auch gar nicht so interessieren, weil, wir werden sehen. Ich habe so 1000 Fragen vorbereitet, lieber Michael. Wir wollen so machen, liebe Leute, dass wir ein bisschen plaudern über Michael, was er so alles durchgemacht hat. Und dann haben wir die Leitungen offen und ihr könnt anrufen und mit Michael reden über alles, was ihr wollt. Über Corona, über Sport, über Karriere oder auch über Burnout, da kommen wir nachher auch noch drauf. Freue mich riesig. 08900901, 08900901. Lasst mich nicht alleine mit der Legende reden, sondern schaltet euch ein und stellt dem Michael auch die Fragen. Michael, ich fange einfach mal so ein bisschen ganz klein an. Wann war dir persönlich klar, dass Fußball dein Ding ist und nicht Schreinermeister oder Pfleger oder Gastronom?
Naja, dass mein Ding Fußball ist, das war mir eigentlich mit 5, 6 Jahren schon klar, weil da habe ich angefangen, im Verein Fußball zu spielen. Dass ich dann eigentlich in dem Zeitraum, also ich habe 9 Jahre für meinen ersten Verein gespielt, für den SV Nordwest in Karlsruhe, ein kleiner Verein, mit Mehmet Scholl, in der F-Jugend, heute sagt man Bambinis, glaube ich, haben wir da angefangen zusammen. Und bin dann im Alter von 14 Jahren zum KSC gewechselt. Und im Prinzip ging da alles dann mit Kreisauswahl, badischer Auswahl, Jugendnationalmannschaft, ging dann eigentlich alles so Step by Step, recht schnell. Und irgendwann bin ich auch mal gefragt worden, ob das immer schon mein Traum war, früher Fußballprofi zu werden. Und da ich aber ja doch ein recht sensibler Jugendlicher und auch Erwachsener war, der psychisch nicht so der Stärkste war, habe ich nie das Ziel gehabt, Fußballer zu werden. Ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe einfach drauf losgespielt, weil ich leidenschaftlich gerne Fußball gespielt habe.
Wem hast du zu verdanken, dass du so weit gekommen bist? Deiner eigenen Leidenschaft, deinem Können? Oder gab es Menschen, die dich gefördert haben, die an dich geglaubt haben? Die in dir das gesehen haben, diesen Stürmerstar?
Naja, ich will es mal so sagen. Heute, wo ich selber einen Sohn habe, der 15 Jahre alt ist, glaube ich, können die Menschen, die Eltern nachvollziehen, die ihre Kinder zum Fußballtraining bringen, zum Handballtraining, zum egal was für ein Training, weiß man, wem man das dann zu verdanken hat. Also die Eltern bei mir zumindest waren für meinen Bruder und für mich waren die immer da. Die haben uns am Wochenende zu jedem Spiel gefahren, haben uns begleitet, haben uns unterstützt. Von daher gilt da schon mal ein Riesendank. Gleichzeitig will ich auch noch sagen, dass wenn ich gefragt wurde, wer denn so meine besten Trainer waren, mhm. weißt du, dann natürlich kann man sich da mit großen Namen schmücken. Mhm. Die ich jetzt bewusst gar nicht nennen will, und ich habe auch ein paar gute gehabt.
Aber du hast unter Beckenbauer trainiert wahrscheinlich, oder? Vermutlich.
Ja, mit dem auch deutscher Meister geworden. Aber wenn ich gefragt werde, wer der Beste war, ja. mhm. da muss ich doch ganz ehrlich sagen, hey, als ich mit 5, 6 Jahren im Verein angefangen habe, als mhm. kleines Kind, mhm. und mir der Trainer damals den Spaß geschenkt hat, die Leidenschaft gefördert hat, nicht nur von mir, sondern von uns allen, und uns Sozialkompetenz durch Teamplaying, durch mannschaftsdienliche Dinge beigebracht hat, muss ich doch sagen, dass die ersten Trainer mhm. meine besten und wichtigsten waren.
Mhm. Trotzdem gab es wahrscheinlich zwischendurch immer wieder Zeiten, wo du alles an den Nagel hängen wolltest und wo dann Papa und Mama richtig Druck machen mussten. Wie hast du solche Zeiten überlebt, wo du alles hinschmeißen wolltest?
Als Jugendlicher, als Kind, als Jugendlicher.
Oder später, ja.
Ich habe, da muss ich echt sagen, das habe ich nie gehabt, dass ich alles hinschmeißen wollte. Natürlich wurde aus dem, wenn es immer heißt, oh, was gibt's Schöneres, als das Hobby zum Beruf zu machen. Mhm. Ja, und genau das stimmt. Es ist dann irgendwann Beruf und leider nicht mehr Hobby oder Leidenschaft. Auch, mhm. auch als Fußballer. Auch da gibt's natürlich Zeiten, wo man sagt, boah, mir reicht's. Aber jetzt hinschmeißen oder nein, dafür hat man zu gerne Fußball gespielt.
Was war das damals für ein Gefühl in dir, als Uli Hoeneß auf der Tribüne sitzt und dich nachher für 3,8 Millionen Euro oder D-Mark unbedingt in seinen Kader will?
Naja, dadurch, dass es für mich seit meinem ersten Einsatz beim KSC extrem steil nach oben ging, hatte ich damals dann auch aufgrund der Kritiken und der Spekulationen, aufgrund des großen Talents, was man mir nachgesagt hat, habe ich irgendwann mal so nach einem halben Jahr zu meinen Eltern gesagt, im Prinzip fehlt nur noch, dass jetzt ein Uli Hoeneß anruft. Und mhm. und ja, und das war dann 4 Wochen später oder so, war Wahnsinn. Das dann soweit, weil mhm. weil wir hatten mit dem KSC ein Spiel gegen Bayern unter der Woche im Wildparkstadion. Und da war das große Duell Jürgen Kohler. Mhm. gegen mich. Mhm. Und ich habe mich tierisch drauf gefreut, weil ich mich in dem Moment einfach für unbezwingbar hielt. Mhm. Und habe gedacht, die können mir da hinstellen, wen sie wollen. Ich spiele mein Spiel. Mhm. Und das war wirklich ein tolles Gefühl.
Ja. Und Sterni war unbezwingbar?
Zum damaligen Zeitpunkt ja, fast.
Mein lieber Schwan, was war das für ein Gefühl, als du bei den Bayern zum ersten Mal auf dem Rasenplatz standest?
Naja, das war dann auf einmal große Ehrfurcht, weil in dem Jahr, vor 31 Jahren, wie ich zu Bayern München gewechselt bin, ist 1990 Deutschland Weltmeister geworden mit 6 oder 7 Bayern-Spielern. Mhm. Und dann wechselt man nach München und ist nun mal einfach nur in Anführungsstrichen das Talent, was da hinkommt. Also kein gestandener Nationalspieler oder für die Saison, die ich gespielt habe, konnte ich mir dann nichts mehr kaufen. Und das heißt dann dort erstmal hinten anstellen, kleine Brötchen backen und das war nicht so ganz einfach.
Wie ist dir das gelungen, dann sich zu profilieren und zu positionieren?
Erstmal überhaupt nicht, weil natürlich war der Druck dann dementsprechend von allen Seiten groß. Der war von den Medien groß, der war von Vereinsseite groß, der war von den Fans groß, weil natürlich eine Erwartungshaltung da war. Mhm. Teuerste Ablösesumme der Bundesliga bis zu dem Zeitpunkt. Ich konnte das gar nicht erfüllen. Also ich und gerade in der ersten Saison, ich hatte 7 Einsätze. Und das Schlimme war für mich einfach, ich habe mein ganzes Leben lang, habe ich mich nur über Erfolg definiert. Ich war als Kind, als Jugendlicher in der Mannschaft, in der ich gespielt habe beim SV Nordwest. Wir haben eine großartige Mannschaft gehabt, wir waren sehr erfolgreich, immer. Beim KSC, wie ich dann 14 war, ging es gerade so weiter. Wir haben mit der B-Jugend, mit der A-Jugend immer um die deutsche Meisterschaft auch mitgespielt. Und wenn man sich natürlich sein Leben lang immer nur über einen Erfolg definiert, wenn man sich immer nur wohlfühlt und wertvoll fühlt, wenn man erfolgreich ist, dann kam da natürlich für mich bei Bayern München im ersten Jahr der große Absturz, weil, wie gesagt, 7 Einsätze, Ein Bandscheibenvorfall noch im Trainingslager zugezogen, früher abgereist aus Florida mit einem Müller-Wohlfahrt damals, nach München geflogen, Kernspintomographie gemacht, den nächsten Tag operiert worden, Bandscheibe operiert. Da kam irgendwie alles so zusammen. Und ja, wenn man sich dann wertlos fühlt aufgrund der Leistung oder des Erfolges, der nicht mehr da ist, dann kann das kaum einer verstehen, weil die meisten denken, Mensch, das kann doch nicht sein, der hat bei Bayern gespielt, da passte durch keine Tür durch, so breit, wie man sich da fühlen muss. Nee, ich habe mich wertlos gefühlt, ja.
Waren in solchen Zeiten dann auch gute Berater mit gutem Rat zur Seite, Freunde, die trotzdem zu dir standen, oder muss man das ganz allein mit sich selber ausmachen?
Naja, jetzt sprechen wir natürlich über einen Zeitraum vor 31 Jahren, da war es mit Beratern noch nicht so, wie es heute ist. Wobei ich da auch sagen muss, ich weiß nicht, ob das heute unbedingt besser ist. Aber natürlich war ein Uli Hoeneß wäre Ansprechpartner gewesen in dieser schweren Zeit. Ich habe mich aber auch nicht getraut, weil ich mich geschämt habe. Ich habe Scham gehabt. Ich habe gedacht, scheiße, Mensch, du bringst die Leistung nicht. Und die Folge daraus war, dass ich dann nach 14 Monaten, wie ich bei Bayern war, habe ich das erste Mal Antidepressiva genommen. Ich bin irgendwann zum Doc hin, zum Dr. Müller-Wohlfahrt, habe gesagt, Doc, ich krieg das alles nicht mehr gebacken, ich kann nicht mehr, ich habe keine Kraft mehr, ich habe Schwierigkeiten, mich zu konzentrieren beim Gucken. Meine Augen werden schnell müde, merke ich auf der Autobahn beim Autofahren. Sag ich weiß nicht, was los ist. Dann hat der mich natürlich erstmal zu ein paar Ärzten geschickt und dann hieß es irgendwann, ja, wir verschreiben dir mal ein paar Tabletten und sieh zu, dass du das bei dir behältst, weil sonst ist die Karriere natürlich auch in Gefahr. Mhm. Und das macht natürlich den Druck nicht kleiner. Mhm. Wenn man was in sich trägt, wo man eigentlich vielleicht jemanden bräuchte, mit dem man da spricht, aber vor 31 Jahren war das ein Tabuthema. Mhm.
Trotzdem hast du es 5 Jahre da ausgehalten beim FC Bayern. Hat sich das irgendwie wieder eingerenkt? Hat sich das wieder gegeben, normalisiert?
So wie ich vorher beim KSC gespielt habe, so frei, so unbekümmert, so ja unbezwingbar, so das Gefühl zu haben. Ich glaube, so habe ich meine ganze Karriere dann nicht mehr gespielt. Mhm. Und natürlich wurde das bei Bayern dann auch wieder besser irgendwann. Ich wurde wieder fitter, hatte wieder meine Einsätze, hab mich wieder wertvoll gefühlt innerhalb des Teams. Mhm. Von daher, aber so ganz wie es vorher war, ist es nicht mehr geworden, obwohl es natürlich dann doch noch für einige Jahre erste Liga gereicht hat.
Mhm. Und du bist jetzt so einer, der davon erzählen kann, ja, beim KSC und FC Bayern bei den Besten ganz oben und viele Trophäen auch zu Hause stehen hat. Wenn man so ganz oben auf dem Olymp ist, ich hatte es so rausgehört, war nicht immer Zeit zum Genießen, aber ist schon eine gigantische Zeit gewesen, oder?
Ja, natürlich. Natürlich verbindet man das dann, wenn man erfolgreich ist, wenn man da am Marienplatz steht mit der Meisterschale, verbindet man das mit Stolz, dass man was erreicht hat, dass man was geschafft hat. Das ist schon toll. Vor allem mit den zigtausenden von Fans. Also das möchte man auch nicht missen jetzt. Heute, aber ich glaube, da nehme ich jetzt schon ein bisschen was vorweg. Heute wäre mir das. Nee, ich möchte es mal so sagen. Ich wurde mal gefragt, was denn mein größtes Erlebnis war. Mhm. Der größte Erfolg in meiner Karriere. Und dann kam der Reporter auch gleich mit der Frage, das war doch bestimmt die deutsche Meisterschaft 94 mit Franz Beckenbauer als Trainer. Mhm. Ich gesagt, nee, da muss ich Sie enttäuschen. Also das war nicht mein tollstes Erlebnis, weil das war eine Mannschaftsleistung, das war eine Vereinsleistung. Da haben viele dazu beigetragen, dass wir Meister geworden sind, 94. Aber mein größtes Erlebnis war 91 oder 92, als wir mit Bayern ein Freundschaftsspiel hatten in Sevilla. Mhm. Und da habe ich, was ich 5, 6 Jahre vorher, hätte ich alle für verrückt erklärt, wenn das mal stattfindet. Aber da stand ich auf dem Platz gegen Diego Maradona, der leider Gottes jetzt auch schon von uns ging. Mhm. Aber den habe ich als Kind, habe ich den geliebt. Mhm. Ne, die Spielweise, die Art und Weise, wie der mit dem Ball umgegangen ist. Ich sag mal, gegenüber heute. Heute gibt es einen Messi, einen Ronaldo, einen Neymar, einen Mbappé. Da gibt es viele unfassbar gute Fußballspieler. Mhm. Früher gab es für mich zu dem Zeitpunkt nur einen Diego Maradona, der mehr als außergewöhnlich war. Und gegen den stand ich auf dem Platz. Und das war mein persönliches Highlight in meiner ganzen Karriere.
Mhm. Ich bin ja immer wieder so ein bisschen, du sprichst es von Diego Maradona. Ich gebe gern ab und zu mal damit an, dass ich in meinen WhatsApp-Kontakten auch Kontakt zu Michael Sternkopf habe. Und weißt du was? Also meine Kinder, weil die ein bisschen kleiner sind noch, die können mit dem Namen Sternkopf nichts anfangen, weil das vor ihrer Zeit ist. Ja. Aber es gibt doch wahnsinnig viele, die sofort wissen, Sterni, ja klar, natürlich kennen wir den, mein Lieblingsspieler damals beim KSC und so weiter und so fort. Für viele bist du nicht nur Legende, sondern bist du auch Vorbild. Ich würde dich mal jetzt auch vorausnehmend schon fragen, was ist denn deine Botschaft heute, die du hast, weil du so viel Verantwortung hast, kannst du auch wahrscheinlich viel weitergeben.
Meine Botschaft heute für die Eltern, sage ich mal, hauptsächlich die Kinder haben, die leidenschaftlich gerne Fußball spielen, was momentan natürlich auch problematisch ist. Viele müssen immer noch nach wie vor schon seit langem aufgrund Corona drauf verzichten. Meine Botschaft ist, den Kindern, die Kinder zu unterstützen, ja, die Kinder zu begleiten, aber nicht den eigenen Ehrgeiz, den man selber vielleicht früher hatte und gewisse Dinge vielleicht nicht erreicht hat, in die Kinder rein zu projizieren oder denen den Rucksack, den sie aufhaben, noch schwerer zu machen. Und nur mal als Beispiel, mir hat vor 2 Jahren hat mir mal jemand gesagt, Mensch, ich finde das klasse, es gibt Bundesliga-Vereine, die nehmen im Internat nur Jugendliche auf, die ein 2er-Zeugnis haben in der Schule. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, das hört sich natürlich für außen hört sich das klasse an. Oh, der Verein achtet darauf. Mhm. Aber auf wessen Rücken? Mhm. Der Druck ist beim Kind, beim Jugendlichen. Und wenn wir das Ding jetzt mal weiterspinnen, dann behaupte ich mal, wenn ein Bundesliga-Verein einen Spieler bekommen kann, wo man mit 14, 15, 16 Jahren sieht, das gibt die Granate schlechthin, da müsste vieles schieflaufen, dass wir den nicht vielleicht mit 20 oder 21 für 80 Millionen verkaufen können, dann behaupte ich mal, interessiert es den Bundesliga-Verein einen Scheißdreck, ob der ein 3er-Zeugnis hat oder ein 4er-Zeugnis. Also, und wie gesagt, es ist nur auf dem Rücken des Jugendlichen, der soll in der Schule gut sein, der soll auf dem Platz seine Leistung bringen, der soll sich ordentlich verhalten, der soll natürlich auch mit 18 aber bloß kein Tattoo haben. Also es geht immer mehr irgendwo, finde ich, so in die, ja, man muss angepasst sein. Und ich finde gerade das Außergewöhnliche, sowohl auf dem Platz als auch uns Menschen, macht aus, dass jeder seine Meinung hat und die soll er auch haben dürfen.
Wir reden gleich weiter. Wir reden mit Michael darüber, warum er im Mannschaftsbus schon 1,5 Stunden, bevor sie im Stadion waren, völlig verschwitzt war, was die Presse mit ihm gemacht hat, was der Druck mit ihm gemacht hat und warum es am Ende dann zum Burnout kam bei ihm. All das gehört zu Michael, das macht ihn so wertvoll und da wird er auch Rede und Antwort stehen, auch über alles, was ihr heute Abend fragt. Und wenn ich was Falsches sage, Michael, darfst du sofort reingrätschen. Das kannst du wahrscheinlich.
Wenn ich nochmal kurz reingrätschen darf, dann, weil du mich eben auch nach der Botschaft gefragt hast, da will ich einfach nur noch kurz dranhängen. Wenn die Kinder mal am Wochenende heimkommen und haben ein Spiel verloren, oder wenn die Kinder aus der Schule nach Hause kommen und haben eine 5, dann nehmt eure Kinder in den Arm und sagt ihnen, dass sie sowas von wertvoll sind und dass ihr sie über alles liebt. Weil es geht uns Erwachsenen doch genauso. Wenn wir erfolgreich sind, dann brauchen wir niemanden. Dann trägt uns der Erfolg. Aber wenn wir am Boden liegen, wenn wir Niederlagen erlitten haben, dann brauchen wir Erwachsenen, den Ehepartner, den guten Freund, auch die Eltern mal, die uns irgendwo wieder aufbauen und sagen, dass sie uns lieben. Und darum geht's.
Darauf können wir anstoßen, oder? Mit unserem darauf, Wasserglas hier über den Mischpult. Pass auf, es darf nichts hier raus.
Ja, ja.
Aber Michael, ich kenne mich ja nicht so aus dem Fußball, aber die Menschen, die es heute nicht so weit bringen, die mal was zerbrechen oder bei denen mal was nicht gelingt, die nehmen wir ganz offen nicht in den Arm, sondern die setzen wir halt auf die Ersatzbank. Mhm. Und dann lassen wir die da sitzen. Wir haben einen, der, keine Ahnung, viel von Fußball versteht. Er ist wahrscheinlich ein großer KSC-Fan und er wird jetzt mal hier reinkommen in unser Spiel. Das ist nämlich der Gunnar. Schönen guten Abend, Gunnar.
Ja, hallo, schönen guten Abend.
Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben 2 Minuten Zeit für deine Fragen an Michael.
Oh,
leg
je.
Los.
Ich halte mich kurz. Michael, freue mich, dich kennenzulernen.
Hi, Gunnar.
Du hast eben so ein schönes Wort gesagt, dass du irgendwie dich sehr darüber definiert hast, was andere von dir denken.
Ja, unter anderem.
Ja. Auch, ja. Und damit hast du dich groß gefühlt.
Ja.
Und das hat sich geändert und verrat mir wie.
Also es hat sich dadurch geändert, dass ich früher abhängig war durch Erfolg oder dass mich die Leute eben mögen, wie ich
ja.
bin. Jetzt können wir uns alle
ja.
so dementsprechend verkaufen und den Leuten da draußen erzählen, was sie hören wollen, dass wir uns beliebt machen. Das ist aber, das hat bei mir dazu geführt, dass ich meine Authentizität verloren habe, dass ich meine Persönlichkeit verloren habe. Das hat sich geändert vor knapp über 3 Jahren, als ich unserem Herrn Jesus Christus, als ich den in mein Herz eingeladen habe, als ich zum Glauben kam an Jesus Christus und unseren himmlischen Vater und dadurch eine Liebe und eine Annahme heute habe, die es mir erlaubt zu sagen, ich bin auf dieser Erde hier nicht mehr abhängig von irgendeinem Menschen, wie er über mich denkt, was er über mich sagt. Das bleibt jedem selber überlassen. Dafür haben wir die freie Meinungsfreiheit und ich bin davon nicht mehr abhängig.
Darf ich dir einfach mal so sagen, ich liebe dich. Ich finde das unglaublich cool, was du sagst. Ja, was genau gibst du deinem 15-jährigen Sohn weiter? Wer bist du?
Wer bin ich? Es geht gar nicht, glaube ich, drum, wenn du mich mir die Frage jetzt stellst, wer ich bin. Natürlich bin ich sein Papa, aber ich möchte, dass er ist und dass er sein darf, dass er
cool.
Fehler machen darf. Das ist für mich eine Herausforderung, die seit 3 Jahren besser klappt, weil ich früher auch eher derjenige war, der aus einer eigenen Verletztheit von früher vielleicht das weitergegeben hat, dass ich Dinge sehen wollte bei ihm, eine gewisse Stärke, die ich vielleicht nie hatte. Also ich bin jetzt gerade dabei, dass er oder dass ich ihn sein lasse, wie er will, dass er seine Meinung
okay.
haben soll, dass er Dinge machen soll,
ja.
von denen ich vielleicht manchmal nicht begeistert bin, aber das ist er und ich möchte, dass er die Freiheit lebt und auch in Zukunft nicht so, wie ich es früher gemacht habe, immer nur für die anderen lebt.
Das hat Hand und Fuß, oder? Finde ich.
Das hat aber sowas von Hand und Fuß. Heiko, du hast gesagt, ich habe 2 Minuten, die sind vorbei, ne?
Ja, ich danke dir herzlich für deine Fragen, Gunnar.
Schade eigentlich, ich könnte noch stundenlang, aber...
Gunnar, ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was mitgeben und pass auf dich auf.
Du hast mich absolut bestärkt in
okay,
dem, was ich
super.
Versuche zu sein.
Weißt du,
in diesem Sinne,
wir haben
ich wünsche euch...
Lieber Gunnar, lass
ja?
mich das letzte Wort
ja?
haben, denn alle, die heute
Bitte.
Abend hier anrufen, die bekommen natürlich von meiner Lieblingslegende von Sterni auch Autogrammkarten. Also sag dem Achim bitte deine Adresse und dann bekommst du Post von uns, okay?
Ja, okay, ist recht.
In diesem Sinne, schönen Abend.
Alles Liebe, Gunnar.
Nacht, Gunnar. Tschüssi.
Euch auch, schöne Sendung auch. Tschüss.
Danke. So, dann ist er in der Leitung noch drin und wir können seine... Du hast doch noch Autogrammkarten, oder? Die
ja.
werden noch ständig nachgedruckt.
Nee, aber ich habe noch ein paar Restbestände von früher.
Und die produziert und finanziert FC Bayern, oder wie?
Ja, da hatten wir auch mal welche bekommen, ja.
Meine Zeit. Und du bist wirklich mit den Legenden der Fußballwelt unterwegs, auf der ganzen Welt und spielst mit denen überall auf der ganzen Welt in den, wie heißt es, All-Stars, oder?
Ja, früher waren es das All-Star-Team Bayern München, heute sind es die Legenden.
Die Legenden.
Des FC Bayern.
Wahnsinn, wer gehört da alles dazu, außer Sterni?
Ja, da gehört vom Torwart angefangen, ich sag mal, der Hans-Jörg Butt dazu. Da gehört ein Hansi Flügler dazu, ein Klaus Augenthaler, ein Lothar Matthäus, Wen haben wir da dabei? Ja, die ich vorhin aufgezählt habe, die ganzen Brasilianer, Jorginho. Mhm. Jorginho, die Legende schlechthin, nicht nur in Deutschland, sondern noch größer in Brasilien. Mhm. Nationalmannschaftskapitän. Da gehören, ich sag mal, 30, 35 Spieler bestimmt dazu zum Kader. Und da sind wir jetzt leider auch Corona-bedingt letztes Jahr überhaupt nicht unterwegs gewesen, dieses Jahr auch noch nicht. Aber vor anderthalb Jahren waren wir in Brasilien, mal kurz für einen Trip, für 3 Tage, haben da drüben ein Turnier gespielt. Mhm. Und das Schöne ist einfach, dass man heute an solchen Spielen teilnimmt für einen guten Zweck. Die Einnahmen gehen immer an Familien, die dringendst Unterstützung benötigen. Mhm. Ob das jetzt in Manchester United war, wo wir gespielt haben, 80.000 Zuschauern, in Liverpool, Wahnsinn, an der Anfield Road gegen die Legendenmannschaft von denen, auch vor 80.000. Und da werden riesige Summen eingenommen, Gott sei Dank. Und für uns ist einfach heutzutage das Schöne, wir sind uns bewusst, dass wir auf den Platz gehen und das Spiel gewinnen wollen. Ja, das wollen wir. Mhm. Aber wenn das nicht der Fall ist, dann ist das auch kein Problem. Weil gewinnen tun diejenigen, für die das Geld eingenommen wird. Und das gibt einem heute so eine Freiheit. Vor allem, man wird den nächsten Tag nicht durch die Zeitung geschmiert. Man ist nicht verdammt zum Siegen. Mhm. Wir dürfen auch mal verlieren. Mhm. Die Mannschaft insgesamt ist natürlich jetzt heutzutage eine ganz andere Harmonie in der Mannschaft. Die war früher auch schon gut, außer wenn es mal nicht so lief. Aber die ist heute natürlich, früher wollte jeder 90 Minuten durchspielen. Da wollte keiner ausgewechselt werden. Mhm. Heute ist die erste Frage immer, wenn wir uns treffen, sind wir genug Leute oder muss einer durchspielen?
Ja, klasse. Aber das muss doch eine Katastrophe sein. Bild-Zeitung, ja, und ein Bild von Michael Sternkopf und drunter steht, hat 11 Meter verschossen. Also wie geht man damit um? Das muss doch furchtbar sein.
Ja, das habe ich zum Glück nie erlebt. Ich will nicht damit sagen, dass jeder drin war, sondern ich habe nie einen Elfmeter geschossen.
Trotzdem zerreißt einen ja die Presse manchmal. Gerade auch dann, wenn man die Leistung nicht so bringt, oder?
Nee, keine Frage. Das ist schon schwierig. Weißt du, ich war 5 Jahre bei Bayern und die ganzen Tageszeitungen, wo es ja einige gibt in München, die machen vor jeder Saison immer so eine Mannschaftsaufstellung, die Wunschelf des Trainers. Mhm. Und da habe ich mich 5 Jahre immer drüber aufgeregt, habe ich gedacht, ich bin wieder nicht dabei. Oh, weißt du, und das macht
lacht er heute.
Das, ja, heute lache ich drüber, aber früher hat mir das wirklich zu schaffen gemacht. Weil du denkst, Mensch, okay, ich bin doch kein schlechter Kicker. Ich bin hier bei Bayern München. Kriege ich auch irgendwann mal vielleicht so die Lobby oder die Noten, ja. Die,
also da viele
sagen
da,
immer, es interessiert mich nicht die Noten, aber gucken tut trotzdem jeder.
Da kriege ich immer die Krise noch. Du bist auf dem Olymp ganz oben, du bist einer der teuersten Spieler und du spielst bei FC Bayern bis ganz oben und dann dennoch nicht alles Gold, was glänzt und dennoch nicht alles rosa, rot und boah, das, also ganz oben scheint es nicht so zu sein, wie sich jeder wünscht, dass es ist und weshalb da jeder hin will, oder?
Das kommt jetzt drauf an, was du mit ganz oben meinst. Also wenn du jetzt vom lieben Gott sprichst, dann ja.
Nein, ich meine es mal noch vom ganz Irdischen,
ja,
also erste Bundesliga.
Ich weiß, das sollte jetzt auch nur ein Spaß sein.
Vertrag, erste Bundesliga, ganz oben Olymp, 5 Jahre.
Ja.
Boah.
Ja, aber wie gesagt, wenn du, mal das Beispiel, Deutschland ist 2014 Weltmeister geworden. Mhm. Und dann bist du, was das Sportliche angeht und was den Erfolg angeht, natürlich komplett höher geht's nicht. Und normalerweise müssten im Prinzip alle Spieler, alle Trainer, alle, die dafür gesorgt haben, sofort die Karriere beenden. Mhm. Weil dann bist du von den Medien her zumindest mal nicht mehr angreifbar, weil dann mehr geht ja nicht. Mhm. Und was dann aber schon wieder ein paar Jahre später passiert ist, was das dann auf einmal für Versager waren, das ist schon bitter. Das ist Wahnsinn.
Weißt du was, kannst du noch?
Ich kann noch, klar.
Ja, das ist eine gute Kondition, durchtrainiert. Das ist fantastisch. Wir machen trotzdem ein bisschen Musik, die bigsten Beats hier bei Big FM. Reden gleich weiter mit Michael Sternkopf. Und ihr könnt anrufen, könnt mit Michael über alles reden. 08000 900 901, 08000 900901. Schauen wir mal, was wir musikalisch im Gepäck haben. Freue mich auf eure Anrufe.
900901. Sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down, down, let me down, down. Let me down, let me down, down. Let me down, down, let me down. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Cold skin, drag my feet on the tile as I'm walking down the corridor. And I know we haven't talked in a while, so I'm looking for an open door. Don't cut me down, throw me out, leave me in a waste. I once was a man with dignity and grace. Now I'm slipping through the cracks of your cold embrace. So please, please, could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly.